Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 384.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Nichts los im Zentrum. Was tun gegen verödete Innenstädte? Am Mikrofon ist Heidrun Wimmersberg. Läden stehen leer, ganze Einkaufszentren werden verlassen, Innenstädte veröden, während sich draußen auf der grünen Wiese Discounter an Discounter reiht. In vielen kleinen Städten abseits der Metropolen in Bayern bietet sich dieses Bild. Ist diese Entwicklung unausweichlich? Was kann die Politik dagegen tun? Wie kann man Stadtzentren auch wieder so attraktiv für die Bürger gestalten, dass sie lieber dort einkaufen, als mit dem Auto zum Supermarkt ins Gewerbegebiet zu fahren? Im Länderreport zeigen wir, wie bayerische Städte und Gemeinden mit diesem Phänomen der verödeten Zentren umgehen. Lorenz Storch hat sich Schwarzenbach an der Saale, Tirschenreuth und Kulmbach angeschaut.
Am Rand der Innenstadt von Kulmbach, Oberfranken. Das Einkaufszentrum Kaufplatz liegt eigentlich ideal. Nur ein paar Schritte bis zum Marktplatz. Der Bahnhof der Stadt ist auch gleich um die Ecke. Aber der große Gebäudekomplex im Betonstil der 70er Jahre steht dennoch leer. Passanten sehen nur heruntergelassene Gitter und Schaufenster ohne Inhalt.
Das ist traurig, dass das jetzt weg ist. Das war die ganzen Jahre, war das so schön. Da innen, wie das Edeka noch war, oder? Da ist ja überhaupt nichts mehr.
Es ist kein tragbarer Zustand.
Schrecklich, ich find's schlimm.
Gerade für die älteren Leute ist auch in der Stadtmitte gar nichts zum Einkaufen.
Das Einkaufszentrum gehörte einem Immobilienfonds aus Luxemburg, der pleite gegangen ist und wurde zum Teil der Insolvenzmasse. Dass noch einmal Leben in den Gebäudekomplex aus verwittertem Sichtbeton einzieht, glaubt in Kulmbach mittlerweile kaum noch jemand.
Sollen sie es wegreißen und einen Park draus machen, das wäre das Gescheitste sein. Wir haben genug leerstehende Läden.
Und tatsächlich gehen die Überlegungen der Stadt in Richtung Abriss. Kulmbachs Oberbürgermeister Harry Schramm.
Bei uns in der Stadt Kulmbach sind natürlich in den letzten 10 bis 15 Jahren ca. 30% mehr Einkaufsflächen entstanden, obwohl die Kaufkraft von 350 Millionen nicht gestiegen ist und wir letztendlich auch, wie in Oberfranken sonst auch üblich, eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung haben. Und da muss man sich einfach auch überlegen, ob man diese großen Verkaufsflächen in der Zukunft auch noch so braucht.
Um das alte Einkaufszentrum abreißen zu können, müsste die Stadt den Kaufplatz aber erst einmal besitzen, was nicht so einfach wird. Der Komplex ist jetzt Teil einer Insolvenzmasse von mehr als 50 ähnlichen Häusern in ganz Deutschland. Da müsste er erstmal herausgelöst werden. Zukunftschancen für den Kaufplatz als Einkaufsort sieht Oberbürgermeister Schramm aber kaum.
Die Einkaufsgewohnheiten der Menschen verlagern sich eben. Sie gehen zu großen Zentren meistens vor den Städten. Sie können dort ebenerdig hinfahren. Die Leute sind es gewohnt, mit Autos einzukaufen. Und man muss generell feststellen, dass das natürlich auch besser angenommen wird, wie die Zentren, die letztendlich in der Innenstadt liegen.
25 Kilometer weiter, in Bayreuth. In einer Büroflucht im ersten Stock eines Altbaus sitzt die Firma Geoplan des Geografen Reinhard Hutzelmann. Seit über 20 Jahren berät er Kommunen zum Thema Innenstadt. Vor allem in Franken und der Oberpfalz. Von überall kommen gerade aus kleineren Städten Hilferufe, dass die Lebensmittelmärkte das Zentrum verlassen.
Und in der Regel passiert dann Folgendes, man hat ein Gewerbegebiet neu ausgewiesen, da kommt ein Lebensmittelvollsortimenter, der hat dann gar noch einen Discounter nebendran. Und dann will man auch noch einen Textiliten oder auch neuerdings gibt es ja auch so Schnäppchenware als Discounter. Und schon entsteht am Stadtrand so ein kleines Fachmarktzentrum, das dann doch der Innenstadt schon wehtut.
Sehr häufig verhalten sich Lebensmittelketten wie Wanderheuschrecken, suchen sich erst einen Standort aus und lassen ihn dann öde zurück, wenn er abgefressen ist, um weiterzuziehen.
Wenn der Standort dann aus irgendwelchen Gründen unattraktiver wird, rückt auch in der Regel schon das Abschreibungsende der Immobilie nahe und dann öffnet sich so die Diskussion, wir brauchen einen neuen Standort, der sollte größer sein, der sollte noch näher an der Autobahn, an der Bundesstraße oder sonst wo sein. Die Städte geraten in eine interne Diskussion. Wollen wir den unbedingt dort halten? Der Händler droht, den Standort sonst ganz zu verlassen. Oder bieten wir ihnen doch einen Standort an, der ihnen angenehmer ist? Sehr häufig passiert das dann und zurückbleibt eine leere Immobilie. Der Betrieb, der diese Immobilie zurücklässt, hat natürlich kein Interesse, dass sich dort ein potenzieller Konkurrent ansiedelt. Und dann haben wir da natürlich eine große leerstehende Fläche, die Entwicklungen blockiert und natürlich auch das Ranholen des Lebensmittelsortiments an die Innenstadt erschwert.
Der verständliche Wunsch der Bürger angesichts von leeren Geschäften, alles soll wieder werden, wie es früher war, hat fast nie Aussicht auf Verwirklichung, sagt der Experte.
Man muss sich von bestimmten Standorten verabschieden. Bestimmte Entwicklungen im Handel gehen nicht mehr an Altstandorte. Die zu reaktivieren wird in der Regel sehr schwierig sein, denn dort, wo schon mal Handel weg ist, ist ja der Beweis erbracht, dass der Standort so nur noch schwer funktioniert.
Insofern ist es oft keine schlechte Lösung, einen leeren Einkaufsklotz wegzureißen, wie in Kulmbach geplant. Kulmbach ist mit seinem leerstehenden Einkaufszentrum ganz und gar nicht allein. In vielen Städten abseits der Metropolen gibt es das gleiche Problem, gerade in Oberfranken. In früheren Jahren waren es vielfach Märkte in der Peripherie, die einer nach dem anderen genehmigt wurden, was den Druck auf die Innenstadt sukzessive erhöht hat. Diese Entwicklung ist typisch für ganz Bayern, sagt Richard Mergner vom Bund Naturschutz. Überall verschwinden Wiesen und Äcker, dafür schießen Märkte und Parkplätze aus dem Boden. Er spricht von einer Amerikanisierung der Landschaft mit Malls und Märkten auf der grünen Wiese.
Wir haben einen riesigen Flächenverbrauch. Bayern ist dabei trauriger Spitzenreiter, weil gerade auch in Städten und Gemeinden die Innenstädte, die inneren Bereiche verödet sind und auf der grünen Wiese im Außenbereich man quasi Platz geschaffen hat.
Kurzfristig erscheint es Kommunalpolitikern oft attraktiver, ein neues Gewerbegebiet auf dem Acker am Ortsrand auszuweisen, als Leerstände im Stadtzentrum umzunutzen. Das verursacht weniger Aufwand und vor allem?
Sie können quasi aus dem Acker von einem Wert von wenigen Euro pro Quadratmeter eben Flächen machen, wo Sie 100 oder je nachdem, in welchem Bereich Sie liegen, in welcher Region Bayerns, 200-300 Euro pro Quadratmeter verdienen können. Und das setzt natürlich Gemeinderäte unter Druck. Da will der eine oder andere auch selbst daran verdienen. Und somit kommt eine Entwicklung in Gang, die dann insgesamt eigentlich das Gemeinwohl schädigt. Und deswegen brauchen wir ja auch eine Landes- und Regionalplanung, die hier steuernd eingreifen sollte.
Früher gab es diese Steuerung. Gemeinden mussten ihre Flächennutzungspläne von den Bezirksregierungen genehmigen lassen. Jetzt nicht mehr. Früher war die Landes- und Regionalplanung im Umweltministerium angesiedelt. Dann wanderte sie ins Wirtschaftsministerium. Statt Landschaftsschutz steht damit die Wirtschaftsförderung im Vordergrund, kritisiert Richard Mergner.
Die guten Grundsätze, die drinstehen im Landesentwicklungsprogramm oder in den Regionalplänen, werden kaum mehr umgesetzt. Und die Spitze dieses Eisbergs war, dass eine Neuregelung erlassen wurde, dass man noch mehr Supermärkte auf die grüne Wiese bringen will, indem Staatsminister Martin Zeil von der FDP in Bayern zugelassen hat, dass eben jetzt auch in sogenannten nicht zentralen Orten im ländlichen Raum Lebensmittelgeschäfte mit bis zu 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche gebaut werden dürfen.
Bayerns Wirtschaftsstaatssekretärin Katja Hessel, FDP, verteidigt die Lockerung der Regeln. Die Politik müsse die von den Lebensmittelkonzernen geschaffenen Vorgaben eben akzeptieren.
Man muss einfach davon ausgehen, dass sich die Lebensgewohnheiten, auch die Einkaufsgewohnheiten geändert haben und Supermärkte heutzutage anders aussehen, deswegen auch mehr Verkaufsfläche brauchen. Und um hier die Bevölkerung auch im ländlichen Raum und gerade im ländlichen Raum die Nahversorgung mit Lebensmitteln zu ermöglichen, haben wir uns entschieden, die Auslegungsregelung zu ändern. Man muss gewisse Erleichterungen, glaube ich, in der heutigen Zeit auch möglich machen, weil sich einfach die Realität dahin entwickelt.
Viele Bürger wollen die Einheitsmärkte eben. Und die Handvoll großer Lebensmittelketten, die den Markt in Deutschland bestimmen, können gegenüber der Kommunalpolitik machtvoll auftreten. Aber nicht immer müssen die Politiker vor Ort einfach schlucken, was ihnen von Konzernmanagern vorgesetzt wird. Im Landkreis Hof gibt es dafür ein gutes Beispiel. Christine Schweiger von der obersten Baubehörde des Freistaats im Innenministerium ist angetan von der Politik dieser oberfränkischen 7000 Einwohnerstadt.
Die Stadt Schwarzenbach-Saale ist also bei dem Thema Nahversorgung, Ansiedlung eines Lebensmittelsupermarkts sicher bayernweit ein Vorbildprojekt.
Hier wurde vor kurzem ein Edeka-Markt gebaut, allerdings ein ganz besonderer. Von außen sieht er anders aus als die gewohnte Supermarkt-Blechschachtel. Hohe Glasfront, Holz an der Fassade, zur Stadt hin ein Kaffeebereich mit Terrasse. Schwarzenbachs junger Bürgermeister Alexander Eberl hatte sich, bestärkt von der Regierung von Oberfranken, einfach geweigert, die übliche Einheitsarchitektur zu akzeptieren.
Wenn ich durch Österreich fahre oder durch Südtirol fahre und sehe, wie dort Lebensmittelmärkte gebaut werden, mit welchem städtebaulichen Anspruch, dann treibt mir das oft schon die Wut ins Gesicht zu sehen, wie wir hier mit Architektur umgehen.
Die Stadt hat, unterstützt durch Zuschüsse, Geld für einen Architektenwettbewerb in die Hand genommen und von Edeka verlangt, das Ergebnis auch umzusetzen. Hier in Schwarzenbach ist einmal ein Lebensmittelmarkt nicht vom Zentrum an die Peripherie, sondern von draußen nach drinnen gezogen. Hier stand früher eine stillgelegte Fabrik. Zentraler könnte der Standort kaum sein.
Also wir haben an dem Standort hier natürlich in unmittelbarer Nähe den klassischen Altstadtbereich unterhalb der Bahnlinie. Wir haben auf der anderen Seite in unmittelbarer Nähe ein Neubaugebiet, das fußläufig hierher kommt. Wir sahen es auch als Magneten an, einfach Leute herzubekommen, die dann von hier aus eben auch andere Einkäufe erledigen.
Funktioniert das auch? Stichprobe bei der Metzgerei Wölfel, direkt gegenüber.
Wir können jetzt keine negativen Veränderungen feststellen. Wir haben 80 Parkplätze vor der Tür durch den Edeka. Die Leute fahren mit dem Auto ins Einkaufen und nutzen dann den kurzen Weg zu uns. Und wer weiter gute Wurst- und Fleischprodukte kaufen will, der geht zum Metzger.
Mit dem Auto zum Einkaufen. Obwohl dieser Edeka-Markt ja mitten in der Stadt liegt, wollen die meisten tatsächlich auch hier nicht auf den Fahrbahnuntersatz verzichten.
Das ist sehr wichtig, ja. Kann ja nicht zu Fuß. Großer Parkplatz, gut anfahren, wichtig, ja.
Heuer gut schon ein bisschen außerhalb, da kann man schlecht herlaufen. Ne?
Ja, das ist enorm praktisch, weil da muss man die ganzen Tüten durch die ganze Stadt tragen und kann seine ganzen Einkäufe halt sofort mit heimfahren.
Die Kunden wollen es praktisch und bequem. Genau das ist letztlich der Grund dafür, dass es Innenstadtgeschäfte immer schwerer haben, sagt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern, der Interessenvertretung sowohl der großen Ketten als auch der kleinen Einzelhändler. Immer mehr Familien verfügen über 2 Autos und werden beim Einkaufen immer mobiler und die Ansprüche an die Läden sind hoch und werden immer höher.
Der Kunde erwartet heute einfach eine dementsprechende Anzahl von Artikeln. Wenn man nur an den Eingangsbereich denkt, wo Frische- und Gemüseartikel sind, das braucht Platz. Auch heute die Regale dürfen nicht mehr so hoch sein. All das ist natürlich ein enormer Platzbedarf. Und da stößen manche Innenstadtgeschäfte natürlich einfach an ihre Grenzen. Hinzu kommt Folgendes. Der Kunde möchte am liebsten mit dem Einkaufswagen in das Geschäft reinfahren. Das heißt, dementsprechende Parkmöglichkeiten fehlen oftmals. Viele Kleinstädte sind zu beengt. Das ist mit ein Grund, warum viele aufgeben. Und natürlich auch, dass viele Verbraucher ja zu den vermeintlich billigeren Anbietern draußen vor den Toren der Städte fahren, um dort einzukaufen und dann sich mitunter ja verwundert die Augen reiben, wenn der gute alte Tante-Emma-Laden um die Ecke auf einmal dicht gemacht hat.
Der Strukturwandel ist weiter in vollem Gange. Die Supermärkte in Bayern werden immer größer und dabei auch immer weniger. Inzwischen ist die Zahl der Lebensmittelgeschäfte in Bayern auf unter 10.000 gesunken. 2003 waren es noch fast 12.000. Städte sind den Einzelhandelskonzernen nicht so ausgeliefert, wie sie oft glauben. Sie können die Entwicklung politisch steuern. Sie müssen nur wollen. Dass es geht, hat zum Beispiel Tirschenreuth bewiesen. Die Stadt in der strukturschwachen nördlichen Oberpfalz hat nur 9000 Einwohner. Aber sie weiß sich zu wehren. Bürgermeister Franz Stahl zeigt das neue Gewerbegebiet am früheren Bahnhof.
Als es erschlossen wurde und wir im Besitz dieses Areals waren, haben natürlich sofort die ersten Supermärkte angeklopft. Innerstädtische Verlagerungen, hätte natürlich wieder eines ergeben, von einem Gebäude in ein neues Gebäude, Leerstandssituationen, also alle Probleme. Wir haben uns da, Gott sei Dank, und bin ich auch sehr stolz drauf, sehr restriktive gezeigt. Wir haben gesagt, gut, wir wollen das nicht. Es wurde hier fast eine kleine Drohkulisse der Interessenten mit aufgebaut. Wir werden den Standort Hirschenort verlassen und, kennt man ja. Aber ich war trotzdem auch standhaft. Und habe gesagt, nein, das geht nicht. Und wenn ihr den Standort verlassen wollt, bitte, es kommt ein neuer.
Die Stadt ist selbstbewusst genug, auch mal Nein zu sagen.
Es bringt einer Stadt nichts, wenn wir zum 10. Supermarkt, der das Gleiche schon anbietet, noch den 11. Supermarkt bekommen. Es entsteht ein Verdrängungswettbewerb und ein Verdrängungswettbewerb trifft vor allem den örtlichen Einzelhandel.
Der Marktplatz von Tirschenreuth. Hier schlägt das Herz des örtlichen Einzelhandels. Der erste Eindruck? Dieser Platz ist riesig. Einer der größten Nordbayerns. Früher wurde er für Viehmärkte benutzt. Vor 2 Jahren wurde der Marktplatz aufwendig umgebaut. Der Tirschenreuther Architekt Peter Brückner hat die Pläne dafür gemacht.
Tirschenreuth ist nicht München oder Nürnberg oder Regensburg. Und bei uns ist halt wirklich so, der Verkehr mit Autos ist natürlich wichtig. Wir haben ihn etwas zurückgedrängt. Wir haben die Straßen verschmälert. Wir haben die Zonen, die fürs Parken hergenommen werden können, als multifunktionale Zonen ausgebildet. Das heißt, sie können einerseits für die Geschäfte bzw. für die Gastronomie genutzt werden oder, wenn die Wintermonate kommen, dann auch wiederum für Parken.
Die Tirschenreuther nutzen den neu gewonnenen Platz enthusiastisch. 4 Cafés gibt es und 3 Restaurants. Schon im März und bei zweifelhaftem Wetter stellen die ersten Tische und Stühle raus auf den Platz. Dass der trotz seiner Größe wohnlich wirkt, liegt auch daran, dass der Architekt für die Neugestaltung intensiv an die Tirschenreuther Tradition angeknüpft hat. Die Aufteilung des Marktplatzes entspricht der historischen Situation nach dem Stadtbrand 1814. Für die Bodenplatten hat sich die Stadt Granit aus der Region geleistet, ein Teil der Kanten gebrochen statt gesägt, damit die Oberfläche genauso lebhaft aussieht wie beim historischen Belag. Und vor jedem Haus steht im Boden eingeritzt der überlieferte Hausname. Unterer Trapp, Rentbeamtenhaus, Hörmann, Uhrmacher, Apotheker. Doris Rösch hat ein Uhren- und Schmuckgeschäft am Marktplatz und ist auch im Vorstand der örtlichen Einzelhändlerinitiative. Sie spürt durch den Marktplatzumbau eine Aufbruchstimmung in der Tirschenreuther Innenstadt.
Man merkt, es geht aufwärts. Es ist auch an den Häusern sehr viel passiert. Es sind also Fassaden renoviert worden und Umbauten in den Geschäften. Es ist einfach wirklich so dieser Mitzieheffekt. Der Nachbar hat sein Haus schön und dann steht meine Hütte so verkommen da. Nee, das ändern wir jetzt. Und das ist einfach insgesamt in meinen Augen eine ausgesprochen positive Entwicklung.
Leerstehende Geschäfte hat es hier vor ein paar Jahren durchaus noch gegeben. Heute ist das passé. Alle Ladenlokale vermietet.
Also das hat sich die letzten Jahre auch positiv verändert, weil einfach an einem attraktiven Standort man auch gerne sein Geschäft hat. Ist einfach so.
Im Rückblick ist es heute kaum zu glauben, dass es vor 4 Jahren so viel Kritik am Marktplatzumbau gab, dass ein Bürgerentscheid nötig wurde. Die Gegner störte, dass ein kleiner Teil der Parkplätze wegfiel, dass eine Bushaltestelle verlegt wurde und alte Bäume durch neu gepflanzte ersetzt wurden. Das Ergebnis war jedoch eindeutig. 2 Drittel der Tirschenreuther stimmten für den neuen Platz. Tirschenreuth also hat es geschafft, das zu verwirklichen, was viele Wissenschaftler empfehlen. Das Zentrum so attraktiv zu machen, dass die Menschen tatsächlich lieber dort ihre Zeit verbringen, statt in anonymen Märkten vor den Toren der Stadt.
Was tun gegen verödete Innenstädte? Lorenz Storch über die Bemühungen verschiedener bayerischer Kleinstädte, ihr Zentrum wieder attraktiver zu gestalten. Soweit der Länderreport für heute.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen.
Also wir haben in Deutschland inzwischen mehr Tote infolge von Verkehrslärm als durch Verkehrsunfälle.
Und es steht heutzutage außer Frage, dass Lärm krank macht. Und da stehen besonders die Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Mittelpunkt.
Überall ist Musik, ob sie in Kneipen gehen, wenn das Flugzeug die Triebwerke ausschaltet, in der Bahn, überall sind sie irgendwie von Geräuschen umgeben.
Ruhe! Ruhe!
Keine Ruhe, nirgends. Vom Lärm in deutschen Städten. Ein Feature von Adama Ulrich.
Was ist Lärm überhaupt? Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit definiert ihn folgendermaßen.
Lärm ist jedes unerwünschte laute Geräusch.
Der Eigenhund macht keinen Lärm. Er bellt nur. Kurt Tucholsky.
Lärm ist also ein unerwünschtes, lautes Geräusch. Studien zufolge haben in Deutschland etwa 6 Millionen Menschen darunter zu leiden, mehr oder weniger.
Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ist es lauter geworden in Deutschland über die Jahre oder sind die Leute empfindlicher geworden?
Christian Popp ist Diplom-Ingenieur und Geschäftsführer vom Lärmkontor Hamburg.
Lärmkontor macht Lärmschutz.
Christian Popps Büro befindet sich in Hamburg-Altona.
Untersuchungen haben ergeben, dass sich die Anzahl der Leute, die sich von Lärm belästigt fühlen, seit den 50er Jahren verdoppelt hat. Sie ist von 40% auf 80% gestiegen.
Heute sind die Automobile und auch andere Maschinen wie Kühlschränke oder Waschmaschinen zwar leiser geworden, doch dafür gibt es viel mehr davon und viele neue Krachmacher sind hinzugekommen. Flugzeuge, Rasenmäher, Espressomaschinen. Sogar das Laub wird nicht mehr geharkt, sondern lautstark zusammengeblasen.
Lärm ist unerwünschter Schall. Lärmbewertung hat ganz viel damit zu tun, wie ich mich selbst fühle, wie mein Verhältnis zum Lärmverursacher ist. Das sind ganz wichtige Faktoren, ob ich das Gefühl habe, dieses Geräusch ist jetzt vermeidbar oder nicht.
Das Lärmkontor hat etwa 30 Mitarbeiter, darunter Physiker, Geografen und Politologen. Sie beschäftigen sich seit 1991 mit Lärmschutz und generellen Fragen der Bau- und Raumakustik.
Die Stärke des Schalls kann man messen. Die Messgröße heißt Schalldruck. Der angezeigte Messwert ist der Schalldruckpegel und wird in Dezibel angegeben.
Wenn wir uns jetzt über den Tisch hinweg unterhalten, nicht hier an der Straße, sondern drinnen wären, dann sind es ungefähr 60 Dezibel am Ohr. Das ist nicht so laut, wenn man zuhören will, wenn das ein nettes Gespräch ist. Aber wenn man zum Beispiel seine Ruhe haben will, sind 60 Dezibel unglaublich viel. Dann ist man sehr schnell gestört. Und das zeigt schon, dass das Dezibel selber nicht so viel aussagt, weil es natürlich immer auch davon abhängt, ob wir das Geräusch jetzt mögen, ob wir es haben wollen. Musik, die wir hören wollen, ist toll. Musik, die der Nachbar hört, die uns nervt, ist furchtbar lästig, obwohl der Pegel in Dezibel vielleicht genau der gleiche ist.
Eckhard Heinrichs ist der Geschäftsführer der LK Argus GmbH, die in Berlin, Hamburg und Kassel Büros unterhält.
Von Haus aus sind wir Verkehrsplaner, Stadt- und Verkehrsplaner. Wir kümmern uns um Verkehrsprobleme, wenn es irgendwo Stau gibt, wenn es Probleme mit zu hohem Parkdruck gibt und so weiter. Und wir beschäftigen uns ganz stark mit dem Thema Verkehrslärm und Luftschadstoffe infolge von Verkehr.
Der Straßenverkehr ist in der Wahrnehmung der meisten Menschen die Hauptlärmquelle unserer Zeit. In Deutschland fühlen sich 55% der Bevölkerung davon belästigt. Die Gneisenaustraße in Berlin-Kreuzberg ist eine sogenannte übergeordnete Straßenverbindung mit etwa 20.000 bis 25.000 Fahrzeugen pro Tag. Sie hat 3 Fahrstreifen pro Richtung, von denen die jeweils äußeren zum Parken genutzt werden. Die Straße wird durch einen breiten, begrünten Mittelstreifen getrennt. Auf beiden Seiten stehen Wohnhäuser. Der durchschnittliche Lärmpegel beträgt hier etwa 70 Dezibel und liegt damit deutlich über dem, was Lärmforscher für noch vertretbar halten.
Gesundheitsgefährdung beginnt laut Lärmwirkungsforschung ungefähr bei Dauerbelastungen von 55 Dezibel in der Nacht und 65 Dezibel am Tag, aber nicht am Ohr, sondern an der Außenfassade des Gebäudes.
Wolfgang Babisch ist Lärmwirkungsforscher beim Umweltbundesamt in Berlin-Dahlem, einer sehr ruhigen Gegend. Babisch hat an der europäischen Studie zur Wechselwirkung von Bluthochdruck und starker Lärmbelastung mitgearbeitet. Dabei wurden Menschen im Umfeld von Flughäfen und stark befahrenen Straßen ein Jahr lang beobachtet.
Wenn wir mal den Straßenverkehrslärm nehmen, ich hatte gesagt, die Pegel liegen so im Bereich zwischen 45 und 75 dB am Tag, dann kann man so sagen, dass das Risiko zum Beispiel für einen Herzinfarkt so um 20% bis 30% erhöht ist bei Personen, die an stark befahrenen Straßen mit Schallpegeln über 65 dB wohnen.
Man unterscheidet 2 Arten der Reaktion auf Lärm. Eine betrifft den emotionalen Stress, den der Lärm hervorruft. Sie ist insofern regulierbar, als man seine persönliche Haltung zu den Geräuschen verändern und ihm so die Schärfe nehmen kann. Die andere betrifft autonome Reaktionen. Die können wir nicht mit unserem Verstand, unserer Einstellung zur Lärmquelle regulieren.
Der Hörnerv, wo die Schallsignale zum Gehirn weitergeleitet werden, der interagiert direkt mit unserem Nervensystem, was dann dazu führt, dass Stresshormone und ähnliche Dinge ausgeschieden werden, ohne dass wir einen Einfluss darauf haben. Der Körper reagiert also völlig autonom auf den Lärm.
Der Verkehrsplaner Eckhard Heinrichs steht auf dem breiten Mittelstreifen in der Gneisenaustraße in Berlin. Im Sommer 2010 wurde hier auf der südlichen Fahrbahn in Fahrtrichtung Ost zwischen Mehringdamm und Schleiermacherstraße zur Lärmdämmung eine dünne Asphaltdeckschicht aufgetragen. Das Resultat lässt sich hören.
Das liegt daran, dass der Asphalt eine besondere Mischung hat. Das kann man sich vorstellen wie ein ausgetrockneter Seeboden mit so Tälern drin. Das heißt, die Oberfläche ist sehr glatt. Es stehen keine spitzen kleinen Steine raus wie bei herkömmlichen Asphalt, die dem Reifen immer einen Schlag versetzen und dadurch auch Lärm erzeugen. Und durch die kleinen Täler im Asphalt kann die Luft auch gut entweichen. Also ein guter Teil der Geräusche bei Reifen-Fahrbahn-Kontakt ist immer, dass die Luft komprimiert wird und dann mit so einem Zischlaut entweicht. Und das ist hier sehr viel schwächer, weil die Luft eben durch die Täler entweichen kann.
Neben Tempo-30-Zonen in Wohngebieten, lärmdämmendem Asphalt und einem gleichmäßig rollenden Verkehr durch den Einsatz neuer Ampelanlagen und Verkehrsrechner setzt man in Münster vor allem auf das Fahrrad.
37% aller Fahrten werden in Münster mit dem Rad zurückgelegt. Damit ist es die Stadt mit dem höchsten Radverkehrsanteil in ganz Deutschland. Das Radwegenetz innerhalb der Stadt ist über 300 Kilometer lang.
Die stark befahrene Hauptbahnlinie Münster-Hamburg verläuft mitten durch die Stadt. Zum Teil liegt die Trasse auf einem 4 Meter hohen Bahndamm. Die Entfernung zu den nächsten Häusern beträgt an einigen Stellen nicht mehr als 10 Meter. Veit Modemann, Emissionsschutzberater bei Münsteraner Amt für Grünflächen und Umweltschutz.
Wir wollten den Menschen hier Wohn- und Lärmschutz anbieten, haben hier dann die Pläne vorgestellt im Rahmen von einer Bürgerbeteiligung. War auch sehr gut besucht, es waren viele Leute hier, die hier wohnen. Und es ist sehr schnell klar geworden, dass es zwei Lager gibt. Die einen wollten gerne eine Lärmschutzwand haben, damit sie ihren Garten wieder schön nutzen konnten, und die anderen wollten lieber den Ausblick haben und keinen Schatten. Das Resultat ist, dass hier die meisten sich in dem Quartier gegen die Lärmschutzwand entschieden haben. Dann ist auch der Bürgerwille, der überwiegende Bürgerwille hat hier dann auch bestimmt.
Im Rahmen der Maßnahmen zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie der EU ermittelte das Umweltbundesamt im Jahr 2010, dass tagsüber etwa 2 Millionen Menschen in Deutschland von straßenverkehrsbedingtem Lärm mit mehr als 65 Dezibel betroffen sind. Das ist die Grenze, oberhalb derer bei Dauerbeschallung gesundheitliche Schäden mit Sicherheit auftreten. Vom Schienenverkehrslärm mit diesem Pegel sind etwa 600.000 und vom Fluglärm ca. 30.000 Menschen betroffen.
Wer Ruhe sucht, wird sie wohl in den Städten nicht mehr finden. Dabei könnte viel Lärm vermieden oder zumindest gelindert werden, wenn Akustiker wie Christian Popp vom Lärmkontor Hamburg von Anfang an in die Planung einbezogen wären.
Sehr frühe Planungsstadien sind in Deutschland zum Beispiel die Raumordnung, wo ich große Schallquellen und große Wohngebiete einander zuordne und das möglichst konfliktfrei, das heißt Abstände halten, wo es geht. Und dann geht's runter über die Flächennutzungsplanung, die sozusagen die Baugebiete einer Stadt sortiert, über die Bebauungspläne, die für einzelne Quartiere sagt, was da gebaut werden darf, über die Objektplanung, wo dann die Häuser, die in Bebauungsplänen ausgewiesen worden sind, konkret in ihren akustischen Anforderungen beschrieben werden. Und ganz zuletzt gehen wir in die Häuser selbst rein und gucken, dass die Raumakustik in Ordnung ist. Das ist in ganz vielen Fällen nicht der Fall. Vor allen Dingen in Klassenräumen nicht und zu meinem Bedauern auch in guten Restaurants, wo man sich nicht lange aufhalten macht. Und dass eben auch die Intimsphäre bewahrt wird. Das heißt, dass der Trittschall nicht sehr stark in meine Privatsphäre reinschwappt und dass ich aus den Nachbarwohnungen niemanden höre. Wir haben jetzt Situationen, und das meine ich eben auch, das sind gebaute Situationen, neue Wohnblöcke. Da hat man aus Bequemlichkeitsgründen in diesen Innenhöfen, ist ja das Innenhofprinzip ist ein gutes Prinzip, weil das schützt vor dem Lärm von außen. Aber der Innenhof ist ja auch nicht leise, sondern da sitzen Leute auf dem Balkon. Und wenn man sich mal vorstellt, das ist ein Innenhof mit viel Grün und Bäumen und so, ist es prima. Da bin ich auch von den Blicken teilweise abgeschirmt der anderen, die in so einem Innenhof rund auf den Balkonen sitzen. Wenn das aber alles schallhart ist, also wenn ich gläserne Fassaden habe, dann kann ich mich nirgends mehr unterhalten, weil ich habe keine Intimsphäre mehr.
Viele der Lärmprobleme ließen sich vermeiden oder zumindest lindern, wenn man sich vorher darüber Gedanken machen würde. Das ist die wichtigste Erkenntnis der Hamburger Lärmforscher. Darüber hinaus empfehlen sie, was bei der Planung von größeren Projekten eigentlich selbstverständlich sein sollte: das Gespräch mit den Betroffenen. Denn Lärm, für dessen Entstehung man Verständnis hat, ist nur noch halb so schwer zu ertragen.
Keine Ruhe, nirgends. Vom Lärm in deutschen Städten. Ein Feature von Adama Ulrich. Es sprachen Tilmar Kuhn, Jan Uplegger und die Autorin. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012.